Welch ein Freund ist unser Jesus. Das ist das Lied gewesen. Er ist uns König, Priester und Prophet. Jesus ist einmalig. Es gibt keinen zweiten Jesus, keinen zweiten Messias, keinen zweiten Heiland. Er ist der Retter der Welt. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat er gesagt. Heute spreche ich über die Unterschiede. Wir Menschen sind sehr verschieden, wir reagieren und so weiter verschieden, wir entscheiden uns verschieden, wir dienen anders. Mann und Frau sind schöpferisch unterschiedlich. Was der Mann kann, kann die Frau nicht, und was die Frau kann, kann der Mann nicht. So, wir haben schöpferische Aufträge. So, was ist der Unterschied? Ich will über die Unterschiede sprechen. Wir müssen mit Unterschieden leben. Jeder Mensch ist anders, auch Jesus ist anders, auch der Vater ist anders, auch der Heilige Geist ist anders, die Gottheit. Wir sind in der Endzeit. Die Zeit ist anders, nicht mehr so, wie es einmal war. Wenn wir noch manchmal so hören, alte oder ältere Leute, es damals, früher, wie es da gewesen und so weiter, es ist ein Unterschied zwischen damals und heute, zwischen früher und jetzt. Die Zeit ist nicht mehr stehen geblieben, die Zeit geht weiter. Auch wir entwickeln uns weiter als Persönlichkeit. Ja, jeder Mensch ist ein Original, er wird als Original geboren. Jeder ist anders, jeder entwickelt sich anders und wir müssen uns auch so annehmen, jeder ist anders. Auch in der Gemeinde, Bruder und Schwester, wir sind ganz anders. Gott macht den Unterschied. Der eine ist reifer, der andere ist noch unreif. Mancher ist erst am Anfang, der andere ist schon sehr weit fortgeschritten in seinem Glaubensleben. Jeder hat eine andere Führung. Jeder lebt unter anderen Umständen. Ja, der eine ist in der Gegenwart Gottes, der ist eng mit dem Heiland verbunden. Der andere läuft nur so mit, ist nur ein Mitläufer. Die Gegenwart Gottes macht den Unterschied in unserem Leben. Nur nebenbei, die Gegenwart Gottes macht den Unterschied in unserem Leben. Sein Segen macht den Unterschied. Der eine ist gesegnet und der andere ist nicht so viel gesegnet. Aber wir sind alles Kinder Gottes. Ich meine, wenn ich dann die zwei Söhne denke, der Vater der zwei Söhne, der verlorene Sohn und der Sohn, der zu Hause blieb, der treu gedient hat und so weiter. Die verschiedene Menschen haben verschiedene Berufungen und die Berufung macht den Unterschied. Und ich möchte heute ein paar Unterschiede betrachten in der Bibel. Gott lässt Unterschiede zu und die müssen wir annehmen. Ich halte nichts von Sozialismus und Gleichmacherei. Ich denke nur, Petrus und Johannes waren unterschiedlich, Paulus und Petrus waren unterschiedlich. Wenn ich hier die Geschichte nehme, der Verhör von Jesus im Hof des Kaiphas, des hohen Priesters oder des Hannas hier, und der eine verleugnet den Herrn und der andere, der geht bis in den Saal und im Gerichtssaal und horcht sich das alles an. Ich lese die Geschichte hier in Johannes 18 von Vers 12. Petrus und Johannes, ja, sie sind unterschiedlich, auch im Dienst später, wenn wir sie beobachten. Und die Schar aber und die Anführer und Aufführer der Knechte der Juden nahmen Jesus und banden ihn und führten ihn zuerst zu Hannas, dem hohen Priester, dem Schwiegervater des Kaiphas, der zu der Zeit in dem Augenblick der hohe Priester war. Kaiphas aber war es, der in den Jahren geraten war, und es wäre gut, und er sagte hier eine Botschaft, es wäre besser, ein Mensch stürbe für das ganze Volk, als das ganze Volk ausgerottet wurde. Die haben damals Angst gehabt vor den Römern. Die Römer würden die Juden vernichten, wenn sie da widersprechen und widerstehen. Simon Petrus aber folgte Jesus nach, und ein anderer Jünger, das war dieser Johannes, dieser Jünger war mit dem hohen Priester bekannt und ging mit Jesus hinein in den Palast des hohen Priesters. Also der eine kann das und der andere kann das nicht. Es ist ein Unterschied. Der eine kann sich was leisten, mir ist alles erlaubt, und er kann über seinen Schatten springen, und der andere kann das nicht, weil er kleinkariert ist. Petrus aber stand draußen vor der Tür, heißt es hier in Johannes 18 weiter. Da kam der andere Jünger, dieser Johannes, der dem hohen Priester bekannt war, heraus und redete mit den Zuhüterinnen und führte Petrus hinein in den Hof. Also der eine hat Zugang gehabt und der andere hat keinen Zugang gehabt. Du siehst, zwei Menschen, zwei Aposteln, zwei berufene Jünger Jesu, der eine hat Zugang gehabt und der andere hat keinen Zugang gehabt. Der eine konnte sich das leisten und der andere konnte sich das nicht leisten. Und da sprach die Magd, die Zuhüterin, zu Petrus: Bist du nicht einer von den Jüngern, dieses Menschen, was jetzt gerade verhört wird? Bist du nicht einer? Und er sprach: Ich bin's nicht. Du siehst, der eine ist bekannt, ist mit Jesus zusammen gewesen, und der andere leugnet: Ich bin's nicht. So, es standen aber Knechte und Diener hinten am Kohlenfeuer und wärmten sich. Es war sehr kalt. Und da sprach aber Peter, und Petrus wärmte sich auch ein bisschen. Und es ist immer gefährlich, wenn man sich am fremden Feuer wärmt. Und der hohen Priester befragte nun Jesus über seine Jünger, über seine Lehre. Petrus hätte was sagen können. Den Johannes haben sie nicht gefragt, aber den Petrus haben sie befragt. Oder die, weiß irgendjemand Bescheid hier? Kennt jemand diesen Mann? Und Jesus antwortete ihm: Ich habe frei und offen vor aller Welt geredet. Ich habe allezeit gelehrt in der Synagoge und im Tempel, wo alle Juden zusammenkommen, und habe nichts Verborgenes getan oder geredet. Und was fragst du mich? Frag doch die, die mich gehört haben. Frag den Johannes, frag den Petrus, frag die ganzen Zuhörer, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, sie wissen, was ich gesagt habe. Petrus hätte gefragt werden können. Aber den haben sie nicht gefragt. Johannes war drin, haben sie auch nicht gefragt. Als er so redete, schlug einer von den Knechten, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: Sprichst du nicht mit dem hohen Priester? Antwortest du ihm nicht? Und Jesus antwortete: Habe ich übel geredet? So beweise, dass ich böse bin und dass es böse ist, was ich getan habe und so weiter. Habe ich irgendwie jemand gelästert? Warum schlägst du mich? Und Hannas sandte ihn gebunden zu den hohen Priestern Kaiphas. Simon Petrus aber stand und wärmte sich weiter und rieb sich die Hände. Ja, du siehst die Situation, was da ist. Und da sprachen sie zu ihm: Bist du nicht auch einer seiner Jünger? Und er leugnete wieder und sprach: Ich bin's nicht. Ich bin's nicht. Obwohl sie ihn erkannt haben. Er hat keinen Doppelgänger gehabt. Der Unterschied ist, verstehst du, manchmal sagt man, der hat einen Doppelgänger. Dich habe ich schon irgendwo gesehen. Oder so ein Zwillingsbruder oder was auch immer ist. Das hat Petrus alles nicht gehabt. Ich bin's nicht. Und er spricht einer der Knechte wieder zu ihm. Ein Verwandter dessen, dem der Petrus das Ohr abgehauen hatte. Und er sagte: Ich habe dich im Garten gesehen. Ich habe das erlebt. Verstehst? Sogar der Malchus, dem er was zugefügt hat, der hat Petrus erkannt. Petrus leugnete abermals und der Hahn krähte. Beide waren nicht unbekannt beim hohen Priester und beim Volk und bei den Menschen damals. Beide gingen mit Jesus, beide waren mit Jesus unterwegs. Und doch ein Unterschied. Der eine bleibt bis zum Schluss beim Herrn und der andere verleugnet den Herrn. Der andere hängt sich wieder auf, der Judas Ischariot. Du siehst, jeder Mensch ist unterschiedlich, reagiert unterschiedlich. Beide waren hier, Johannes und Petrus, 3 Jahre lang bei Jesus in der Schule. Beide hätten was sagen können, aber beide haben geschwiegen. Beide haben nichts gesagt. 2 Jünger, ja, und doch sind sie nicht dieselben. Jeder ist anders, jeder macht einen Unterschied und deshalb auch unsere Reaktionen. Der andere ist begeistert, himmelhoch jauchzend, und der andere ist still und ruhig und sagt: Danke, Jesus. Ja, beide folgen dem gleichen Meister, beide gehen denselben Weg, beide reagieren, ja, aber anders, jeder unterschiedlich. Und so ist es. Wir dürfen nicht die Menschen gleich machen. In unserer Gesellschaft ist eine Krankheit, diese Gleichmacherei. Wir müssen alle gleich sein, alle gleich denken, alle gleich reden, alle gleich singen, alle gleich beten. Nein, jeder ist unterschiedlich. Beide von diesen Menschen, Johannes und Petrus, die reagieren anders, beide kommen zu anderen Ergebnissen. Wenn du so über eine Landschaft gehst, ein Land gehst, der eine sieht den Boden, die schönen Blümchen, der andere sieht den schönen blauen Himmel, der andere sieht die Berge, die Fernsicht, was auch immer ist. So jeder sieht was anders und betrachtet anders das, was ihm liegt, was ihm groß ist. Beide lernen anders, beide verstehen die Dinge anders. Ja, wenn 2 Menschen das Gleiche tun, ist es doch nicht dasselbe. Es ist ein Unterschied. Auch bei Eheleuten, auch bei einer Familie. Beide hören die gleiche Predigt. Der eine hat es gehört und der andere hat es nicht gehört. Nur nebenbei. Beide verarbeiten ihre Erfahrungen anders. Beide verhalten sich anders. Beide sehen was anderes. Der eine sieht seine Karriere, der sieht da die Vorteile und den Nutzen, und der andere sieht, was er alles leiden muss, was da alles kostet, was da auch alles ist. Und jeder entwickelt sich anders. Wir müssen zulassen, Geschwister, dass jeder sich anders entwickelt. Diese Andersartigkeit, das ist bei Gott möglich. Jeder wird anders behandelt auch und anders von Gott geführt und geleitet. Wenn das Evangelium von Johannes, wenn wir das lesen und so weiter, er betont ein paar Dinge anders als Markus und Matthäus und Lukas. Du siehst auch, deshalb haben wir 4 Evangelien, damit wir die verschiedenen Unterschiede sehen. Der eine sieht das, der andere sieht jenes und der andere sieht das andere. Persönliche Beziehung zu Jesus ist ausschlaggebend, wie wir die Dinge beurteilen. Wenn du jemanden sehr gut kennst, du kennst dich in der Biologie, du kennst dich in der ja, Astronomie, das ist die Sterne. Der andere sagt, das ist hier kein einziger Stern hier, verstehst du? Und so, wenn wir uns nicht auskennen, dann, ja, dann reden wir auch gar nicht davon. Der andere unterstreicht dies. Johannes blieb bis zum Schluss bei Jesus. Das ist die Geschichte. Johannes Kapitel 21, Vers 20. Da redet Jesus zu ihm. Einer wird mich verraten. Und dann hat es Petrus gehört und dann fragt, wer wird es sein? Johannes fragt, du mal, ich traue mir das nicht, verstehst? Der eine traut sich und der andere traut sich nicht. Auch wieder so ein Unterschied. Der eine ist mutig und der andere ist Schlappschwanz, Feigling, Weichling. Ja. Und da lese ich Kapitel 13, Vers 21 im Johannesevangelium. Der eine sitzt neben Jesus, verstehst du, und der ist enge bei Jesus und so ist auch im geistlichen Leben. Der andere hat mehr Beziehung zu Gott und der andere hat weniger, nicht so viel, der andere ist oberflächlicher. Ja, und dieser Johannes hier begleitet Jesus bis in den Palast, Johannes Kapitel 16, Vers 32. Er hat Jesus nicht verlassen wie die anderen, er ist nicht geflohen, er blieb sogar bis zum Kreuz, er blieb sogar unter dem Kreuz stehen, so dass Jesus ihm seine Mutter anvertrauen konnte, wie auch immer. Und dass er sagt, das ist deine Mutter, nimm sie an, und das ist dein Sohn, Mutti. Ja, und dass sie sich einander annehmen. Und dann muss Maria Magdalena am Ostermorgen, sie sieht anders, sie sieht nur den weggerollten Stein. Petrus stürmt das Grab hinein. Johannes Kapitel 20, Vers 1, will ganz genau wissen. Und Johannes bleibt stehen und guckt zu, was da passiert. Es ist ein Gentleman, ein feiner Herr. Petrus, ja, hat die Botschaft von Jesus überbracht bei den Leuten, die in Juda waren. Beide, Johannes und Petrus, gehen zum Grab. Beide erleben das Gleiche und doch was anderes. Der eine springt ins Grab rein und der andere bleibt am Grabestür stehen und sieht, dass alles ordentlich ist. Johannes bleibt draußen. Johannes bemerkt aber als erster Jesus am Ufer und dann merkt Petrus, ich bin nackt. Er hat gerade gebadet, was auch immer war. Johannes 21, Vers 7. Es ist der Herr. Merkwürdig. Nach dem gemeinsamen Abendmahl beteiligt sich Petrus, er mischt sich in ein Gespräch, was Petrus und, ja, mit, über Johannes sagt und so weiter. Das Gespräch zwischen Petrus und Johannes. Und da lese ich in Johannes 21, Vers 20. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, der Jesus nachfolgt, den Jesus lieb hat, diesen Johannes, der auch beim Abendessen Jesus an der Brust gelegen hatte und sagte, und Herr, was ist mit dem, was macht der? Und dann sagt Jesus, das geht der andere nichts an. Und deshalb ist so wichtig, der andere geht dich Dreck an. Der geht dich gar nichts an, verstehst du? Und das ist der Unterschied. Gott hat behandelt die Leute. Gott spricht zu den Leuten individuell, persönlich. Was geht dich das an? Und dann sagt Jesus, wenn ich wollte, dass der lebt, bis ich wiederkomme, das geht dich nichts an. Ja, hier Vers 22, da spricht Jesus zu ihm, wenn ich will, dass der bleibt, bis ich wiederkomme, was geht dich das an? Folge mir nach. Und das ist, was wir machen sollen. Wir sollen alle miteinander Jesus nachfolgen, wie er einen führt und leitet. Und da kam unter den Brüdern die Rede über Johannes natürlich. Dieser Jünger stirbt nicht, aber Jesus hatte nicht gesagt, dass er nicht stirbt, sondern wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, dich geht das nicht an. Und deshalb misch dich nicht in die Angelegenheit anderer Leute. Ja, bleib du und leb dein Leben, wie Gott dich führt und jeder wird anders geführt vom Herrn. Johannes beteiligt sich an einem seelsorglichen Gespräch des Petrus, doch Jesus redet für Petrus, das geht dich nichts an. Der Unterschied, diese Andersartigkeit, wie du anders geführt wirst. Johannes muss sich nicht rechtfertigen. Und Bruder und Schwester, auch du, wenn man über dich redet und Gerüchte über dich verbreitet, das lass dich nicht stören. Das geht die Leute nichts an. Jesus wird dich verteidigen. Der Vater hat den verlorenen Sohn verteidigt. Mein Sohn, du warst alle Tage bei mir. Dir gehört alles. Du hättest dich bedienen sollen, aber du hast das nicht gemacht. Das geht dich nichts an. Dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden, dieser verlorene Sohn. Dich geht das andere nicht an. Was der andere erlebt, wie er die Buße erlebt, wie er die Führung Gottes und die Leitung Gottes erlebt, das geht dich gar nichts an. So, und dann ist das Schöne dabei, was der Heiland gemacht hat. Beide sind in einem Team gewesen. Wenn ich dann die Apostelgeschichte lese, Petrus und Johannes gehen in die Gebetsstunde und unterwegs begegnen sie dem Lahmen. Gold und Silber haben wir nicht, aber das, was wir haben, das geben wir dir. Im Namen Jesus steh auf. Beide sind ausgepeitscht worden. Beide sind Leidensgenossen. gewesen, das Glauben für den Glauben. Beide, ja, waren bei den wichtigen Entscheidungen dabei. Und beide gehörten zu dem inneren Kreis der Jünger. Was auch immer ist, warum auch immer. Ich betrachte den Johannes ganz kurz hier heute Abend. Gott macht den Unterschied. Gott erwählt jeden ganz anders. Der einen so, der anderen so. So sind sie, ja, dabei bei der Auferstehung der Tochter des Jairus. Beide erleben die Verklärung Jesu auf dem Berg. Hier ist gut sein, redet plötzlich Petrus. Johannes hat nichts gesagt. Der hat geschwiegen, aus welchem Grund auch immer. Ja, sie sind den Qualen Jesu nah und jeder erlebt auch die Qualen Jesu, die Kreuzigung Jesu ganz verschieden. Und du erlebst die göttlichen Dinge ganz verschieden, ganz unterschiedlich. Im Garten Gethsemane erleben die Jünger ganz verschieden die das Gebet, das Rufen des Herrn, das Ringen um die Seelen der Menschen. Beide berichten, was sie gesehen und gehört haben. Und jeder Bericht ist anders. Deshalb, ich bin Gott dankbar für die vier Evangelien, für die Vielfalt. Ich kann, dass ihr nicht einem glauben müsst. In meiner Bibel heißt es, eine Sache besteht aus zwei oder drei Zeugen. Der eine hat so gesehen, der andere hat so gesehen, der andere hat so erlebt. Und dann kannst du dir ein Gesamtbild dir machen. Johannes hatte die Ansichten seines Herrn persönlich verinnerlicht und drang bis zum Kreuz vor. Er lebte die Selbstoffenbarung Jesu Christi. Und zwar innerlich, an seinem Herzen, an seiner Seele. Er spürte den Puls Jesu. Wer ist es? Er hat Jesus nicht gefragt, wer wird es sein? Weißt du, der Herr hat gesagt, einer wird mich verraten. Der hat sich nicht interessiert für den anderen. Und deshalb interessiere dich nicht für die anderen. Leb du dein Leben in aller Liebe. Ja, wer drang bis zum Kreuz vor? Er war mehr nach innen gekehrt, redete nicht so viel wie Petrus, hat den Meister ohne Worte verstanden. Das ist das Schöne dabei, Jesus ohne Worte zu verstehen. Ist von Jesus inspiriert gewesen, lebte in der Inspiration. Deshalb ist das auch das Johannesevangelium total anders. Es kannst nicht vergleichen, Markus, Matthäus und Lukas und dann den Johannes, der geht aus der Reihe, weil er erzählt, was er nach der Auferstehung alles mit Jesus erlebte. Er wollte seinen Lesern die Person Jesu vorstellen, wie er ihn kennengelernt hat, wie er ihn erlebt hat. Und jeder erlebt den Herrn auch anders. Und der eine sagt, ich war bis im siebten Himmel. Und der andere sagt, ich bin nicht einmal bis an die Decke gekommen. Jeder erlebt den Herrn anders. Und deshalb ist er nicht minderwertig und deshalb ist er nicht schlechter oder was auch immer ist. Ich denke nur an ein Ehepaar in Berlin, in Heilbronn. Die Frau, die war so enthusiastisch für Jesus Zeugnis gegeben. Nach der Bekehrung hat sie gleich eine Stadthalle gemietet und eine Evangelisation gemacht. Und da waren nur 5, 6 Leute da. Versteht, ein paar Geschwister aus der Gemeinde. Und sie wollte missionieren und alles vom Heiland erzählen. Sie war so voll. Und ihr Mann, das war Friseurmeister, Leiter der Innung, der Friseurinnung und so weiter. Und dann, wir haben so einen Grillabend und dann kommt er zu mir und sagt, Herr Matudis, ich muss Ihnen etwas sagen. Ich bin schon lang bekehrt, aber ich kann das nicht so machen, wie meine Frau so himmelhoch jauchzend, mit meinem Verstand, verstehst du, mit meinem Bewusstsein. Ich habe mich entschieden und ich folge Jesus nach, ich liebe Jesus nach und meine Frau, die denkt, ich bin gar nicht bekehrt. Ich bin in Birmingham in England gewesen, in einer farbigen Gemeinde evangelisiert und die klatschen da und singen ein Lied 150 Mal den gleichen Chorus und so weiter. Ich bin verliebt mit Jesus und schunkeln. Und dann, das habe ich mitgekriegt, verstehst du? Und dann fragt einer dieser Leute, der Ältesten, ist der überhaupt bekehrt, ob ich überhaupt bekehrt bin? Ich war der Redner des Abends und sollte predigen, ob ich überhaupt bekehrt bin. Verstehst du, weil ich nicht so in die Hände geklatscht habe, wie die, weil ich nicht da im siebten Himmel war. Du musst nicht enthusiastisch sein, du musst nur von Jesus in deinem Herzen erfüllt sein, wie der Johannes hier. Nur nebenbei. Er wollte nur die Gemeinschaft mit dem Vater haben und mit dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und er ist nicht den Schwierigkeiten weggelaufen wie der Petrus. Er blieb dabei, er blieb bei der Sache. Er bleibt sogar bis zum Kreuz, sodass der Heiland ihm noch Aufträge erteilen kann. Darum ist auch die Botschaft in den Sendschreiben, die Johannes nachher später übermittelt, wer da überwindet. Wer beharrt bis ans Ende, der wird das alles ererben. Es gibt so viele enthusiastische Christen, wenn es darauf ankommt, dann fallen sie alle wie die Mehlsäcke um vom Glauben. Verstehst du? Da sind sie nicht mehr da. Wo sind die Leute? Was ist mit denen passiert? Verstehst du? Die waren zuerst mal Feuer und Flamme. Der Herr ist Herr, der Herr ist Herr und so weiter. Und im nächsten Augenblick sind sie umgekehrt, statt bekehrt. Johannes und Jakobus In der Bibel heißt es, das sind die Söhne des Zebedeus, die Donnersöhne, die werden als Donnersöhne bezeichnet. Warum? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht haben sie Angst gehabt vor Gewitter. Das kann sein. Viele Leute haben damals im Altertum, sogar bis im Mittelalter, Martin Luther, der hat dann auch Angst gehabt vor Gewitter. Verstehst du? Donnersöhne, das weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich von ihrem Temperament schnell aufgebraust, gleich zornig geworden, gleich in die Luft gegangen. Donnersöhne, verstehst du? Oder dass sie nichts verkraftet haben. Ich denke nur an die Geschichte. Johannes wird öfters berichtet, oder Petrus und Johannes wird berichtet, die wollten noch durch Samaria gehen und die Samariter haben sie nicht durchgelassen, kein Nachtquartier gegeben dem Herrn Jesus Christus. Sollen wir nach Samaria gehen und Feuer vom Himmel fallen lassen? Jesus sagt, beruhigt euch, kommt runter. Wahrscheinlich auch diese Geschichte eine Anspielung. Donnersöhne. Johannes ist ein Apostel der Liebe geworden. Wird 30 Mal in dem Neuen Testament berichtet, namentlich erwähnt, dass er Liebe geworden ist. Und wir wissen ja aus der Überlieferung, als alter Herr, als er dann in Ephesus in die Gemeinde gekommen ist, Kinder, habt euch lieb, habt euch lieb, habt euch lieb. Das war seine ganze Botschaft, habt euch lieb. So, dieser Johannes hat bis zum Ende des turbulenten ersten Jahrhunderts gelebt. Er hat alle Freuden und alle Enttäuschungen im Leben der Entstehung der Gemeinde durchgemacht als Nachfolger Jesu. Beruhigt euch, kommt runter. Regt euch nicht so auf, verstehst du? Das Leben geht vorbei. Er hat so viel erlebt, die Apostel, wie die Gemeinde aufgeblüht ist und wie die Gemeinde abgeblüht ist und die ganzen Blüten wieder abgefallen sind. Die Frucht ist, was ausschlaggebend ist. Und die Frucht des Geistes ist Liebe. Und da ist alles enthalten in diesem Frucht des Geistes. Er war von Anfang an mit dabei beim Wirken Jesu. Manche Leute sagen, das sind verschiedene Johannese gewesen. Nein, dieser Johannes, der Jesus gesehen hat, das ist der gleiche, der danach ja die Offenbarung noch erlebt hat. Er sagt, kennt Jesus, den Alten mit dem langen Bart und weißen Haare. Er war Zeuge der Verklärung Jesus, seines Lehrers geworden. Er wusste, wer Jesus ist. Und er berichtet, wir bezeugen das, was wir gesehen, gehört und betastet haben. Die Donnersöhne, dieser Jakobus und dieser Johannes. Er hat miterlebt, wie die Gemeinde entstand, wie Tausende von Menschen zum Glauben kamen und dergleichen. Dreimal 3000, dann wieder 5000, dann wurden viele Priester gläubig, kamen zum Evangelium. Er hatte sich, ja, hat sich um die Maria nachher gekümmert. Wir müssen auch verstehen, warum hat sich der Johannes um die Maria gekümmert? Der war verwandt mit Maria. Seine Mutter, die Salome, die war eine Schwester von Maria. Wenn wir die Bibel richtig studieren und aufmerksam studieren, deshalb, das ist jetzt deine Mutter, kümmere dich um die Mutter, um die Maria hier. Und hat wahrscheinlich diese Maria mit nach Ephesus genommen, sagt uns die Überlieferung. Johannes hat auf der Insel Patmos auch seine dunkle Stunde erlebt, wurde im Pech getaucht und dann auf der Insel, Gefangeneninsel, dort abgesetzt. Und dort hat er in der Mitte der 90er Jahre des ersten Jahrhunderts, wo er schon sehr alt war, die Offenbarung bekommen. Eure Ältesten sollen Gesichter und Visionen sehen. Das hat er erlebt, da hat sich das Wort Gottes erfüllt an ihm. Und ja, Apokalypse ist eine der bedeutendsten Visionen überhaupt. Und was alles kommt, damit die Gläubigen wissen, was alles kommt. Und dann dieses Happy End, die Hütte Gottes kommt zu den Menschen herab. All das passierte in einem Zeitraum von ungefähr 70 Jahren, wo er mit dem Heiland ging. Verstehst du? Es ist Gnade, wenn man 70 Jahre mit dem Heiland gehen kann. Ich diene dem Herrn Jesus 50 Jahre und ich bin so erbaut und erfreut, was ich da erlebt habe. Ich bin so froh, dass ich nicht am Anfang stehen geblieben bin, sondern dass ich Stück für Stück weitergegangen bin, dass ich Jesus erleben durfte. Und das war der Johannes. 70 Jahre lang hatte Jesus erlebt. Das ist eine Gnade. Er lebte bis in der Regierungszeit von dem Kaiser Trajan, der lebte von 98 bis 17, wenn wir die Geschichte studieren, das bezieht sich immer auf diese Zeit. Die Söhne des Zebedeus, die Mutter die Salome, ja. Jakobus und Johannes und Petrus, das war der Kern der Gemeinde. Eigentlich, wenn ich so aufmerksam lese, das war Väterleswirtschaft. Verstehst du, Johannes und Jakobus, das waren alles aus der Familie Jesu, aus seiner Verwandtschaft. Sie bilden den Kern um Jesus herum, Markus Kapitel 3, Vers 13 und andere Verse. Donnersöhne, verstehst du, Draufgänger. Oder vielleicht haben sie auch Angst vor dem Blitz gehabt. Ich weiß es nicht, was das war. Auf jeden Fall, Jesus gab ihnen den Spitznamen Donnersöhne. Donnersöhne. Warum wohl? Aber die beiden, ja, Donnersöhne und so weiter, heißen die Söhne des Zebedeus. Und da ist was Interessantes, da ist etwas passiert, dann schicken sie die Mutter, die Salome, die Schwester von der Mutter Jesu, fragt den Heilern, bitte den Heilern, dass er erlauben möchte, der eine soll links sitzen, der andere soll rechts sitzen in deinem Reich. Verstehst du, wenn du jetzt Minister oder ja, wenn du König wirst, dass der eine dort sitzt und dort sitzt. Jakobus und Johannes müssen also Cousinen von oder Cousins von Jesus gewesen sein. Und diese drei waren als Jungs bestimmt gute Freunde, Jesus und Jakobus und Johannes. Zebedeus, der Vater, der war ein Fischer von den beiden. Jakobus und Johannes gehörten der ersten Gemeinde, die der Herr ausgesucht haben. Das waren die ersten, die Jesus gefolgt sind. Also die Familie folgte als Jesus als erstes. Er hat sie als erstes gewonnen, seine Cousins. Also der hat sie stark beeinflusst. Als Jesus zu ihnen gesagt hat, dass sie mit ihm kommen sollen, sie haben sofort alles verlassen, auch den Vater verlassen, sie folgten Jesus. Und was wirkt uns dafür? Kommt nachher der Petrus. Später sucht Jesus aus seinen Jüngern, die Apostel und Jakobus und Johannes sind zwei davon. Jesus geht mit seinen Jüngern durch Samaria. Du siehst also, Donnersöhne, sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen? Gib uns die Autorität, die Vollmacht. Und wir werden diese Samariter auslöschen. Aber der Herr sagt, Liebe, 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 Liebe. Und nochmals Liebe, das ist Christentum. Die beiden bekommen ja einen Auftrag, die sollen barmherzig sein, gütig sein, nicht gleich Feuer vom Himmel holen, nicht gleich, Herr, strafe sie, bring sie in der Hölle, lass sie richtig schwören. Jesus sagt zu ihnen, zu Jakobus und Johannes, sie müssen Barmherzigkeit erleben und sie müssen wissen, was Barmherzigkeit ist. Nicht, wenn einer nicht passt, sofort, Herr, entfernen Sie aus der Gemeinde. Ich kenne solche dumme Leute, die beten, lieber Gott, die passen nicht zu in unserer Gemeinde, bringen sie raus aus der Gemeinde. Das ist genauso schlimm und genauso dumm wie das hier. Da sollen wir Feuer vom Himmel fallen lassen. Die beiden haben noch ein anderes Problem. Sie drängeln, Johannes und Jakobus, sie drängeln. Wer wird Minister werden und Außenminister werden? Wer wird Innenminister sein? Und kurz bevor Jesus stirbt, ja, da geht die Mutter hin und fragt, gib dein Wort, dass diese beiden Söhne, meine Söhne in deinem Königreich was Besonderes werden. Und Jesus sagt, es geht mich nichts an. Der Vater ist, was die Ämter verteilt. Gott ist es. Es ist nicht meine Aufgabe. Und jetzt passiert etwas noch. Alle 10 anderen Apostel, die wurden böse, neidisch, grimmig. Was bildet er sich da ein? Verstehst du, so Drängler, was bildet er sich da ein? Sie waren richtig sauer. Und sie lernen besonnen zu sein. Sie lernen bescheiden zu sein. Jakobus und Johannes merken später, dass sie falsch gehandelt haben und dass diese Bitte nicht gut war. Das merken sie später. Sie ändern sich und sie sind ganz liebe Apostel. Liebe Apostel. Und dieser Jakobus blieb bis zum Schluss, als Bischof der Gemeinde in Jerusalem. Jeder Mensch kann sich verändern und das möchte ich sagen. Jeder Mensch kann Unterschied machen. Zuerst ist er mal ein Donnersohn oder Donnertochter, böser Bub und böses Mädchen und eifersüchtig und drängelt und neidisch und was weiß ich alles. Aber der kann sich verändern, kann reifen, kann wachsen. Und Jesus lehrt hier die Menschen und ganz besonders Jakobus und Johannes, seid nett zueinander. Seid nett zueinander. Egal, ob das Männer sind, Frauen, Kinder oder Ausländer sind, seid nett. Auch gegenüber den Samaritern, seid nett. Und Johannes hat diese Veränderung erlebt, dass es in Ephesus sagt, Kinder, habt euch lieb, streitet euch nicht, zankt euch nicht um diese Bagatellsachen. Welcher Unterschied? Gleicher Körper, gleicher Geist. Und doch ein neuer Geist wohnt in diesen beiden Jüngern. Noch ein ganz neuer Geist. Wenn der Heilige Geist uns übernimmt, dann verändert sich nicht nur unser Geist, sondern auch unser Körper und unsere Seele. Beruhigt euch, seid still. Regt euch nicht so auf. Du denkst und handelst anders. Du weißt, wie du reden solltest. Wenn der Heilige Geist die Kontrolle über dein Leben übernimmt, dann machst du den Unterschied. Und wenn der Heilige Geist über unser Leben Kontrolle übernimmt, sind wir nicht mehr die gleichen Menschen. Wir wissen, wie wir uns benehmen sollen, wie wir handeln sollen. Du hast noch das gleiche Gehirn, du hast die gleichen Erfahrungen, du hast die gleichen Verletzungen noch und dergleichen, aber dich steuert ein anderer Geist, der Geist des Herrn. Du hast eine andere Gesinnung, du denkst plötzlich anders, du funktionierst anders und dein wahres Ich oder wir kommt da zum Vorschein, der göttliche Charakter, das kommt raus. Das ist ein Unterschied vor eins und jetzt, Weißt du, was du einmal warst, verstehst du, Donnersohn, jetzt bist du lieben Heilands Kind, verstehst du, ein lieber Jünger Jesu. Es muss ein Unterschied sein vor Jesus und nach Jesus, vor der Bekehrung und nach der Bekehrung, nach der Bekehrung, nach der Wiedergeburt. Kontrolliert der Heilige Geist uns, unser Leben, da sind wir eine neue Schöpfung, das Alte vergeht Stück für Stück. Die Donnersöhne, die wären jetzt Sonnenkinder, Gotteskinder, liebe Kinder. Du lügst nicht mehr, redest kein falsches Zeugnis mehr, du begehrst nicht, was der andere hat, das geht dich nicht an. So wie der Herr Jesus sagt, und wenn ich will, dass er lebt, bis dass ich wiederkomme, das geht dich nichts an. Kümmere dich nicht um die anderen, kümmere dich mehr um dich selber. Du hast genug Dreck am Stecken, du hast genug Müll vor der Haustür wegzukehren. Ja, ja, was geht dich da andere an? Das ist eine große Wahrheit, auch heute in der Christenheit. Was geht dich die andere Gemeinde an? Was gehen die andere Christengruppe an? Du bist nicht mehr neidisch und eifersüchtig auf deine Geschwister. Du wirst täglich erneuert. Alle 7 Jahre erneuern sich deine Zellen. Verstehst du, wenn du 70 Jahre bist, hast du dich 10-mal erneuert. Bist nicht mehr der Gleiche. Egal, wie du dich fühlst, wie unser Körper reagiert, wie er gewohnt und programmiert ist, unser Geist bleibt das Gleiche. Erneuert durch den Heiligen Geist. Du passt nicht mehr in diese Welt rein. Als Christ lebst du in einer anderen Welt, in einer ganz anderen Dimension. Du lebst schon in der Ewigkeit, für die Ewigkeit. Und das macht einen Unterschied. Nehmt es. Könnt auch das Hemd nehmen, auch die Hose nehmen, auch die Jacke nehmen, auch die Schuhe nehmen. Ich laufe halt barfuß. Unser Geist passt nicht mehr in diese Welt, verstehst du, weil wir Bürger einer anderen Welt sind, der Welt Gottes. Jetzt suchst du ständig den vollkommenen Willen des Herrn. Was ist dein Wille, Herr? Was willst du? Durch den Heiligen Geist werden wir, pass auf, was ich dir sage, unser Gehirn wird gewaschen, gereinigt. Wir kriegen eine Gehirnwäsche. Halleluja. Wir werden umprogrammiert. Wir sind noch dieselben. Aber wir denken anders, wir sehen anders, wir hören anders, wir verstehen anders, wir reagieren anders. Das macht den Unterschied. Wir haben immer noch den gleichen Verstand, die gleichen Verletzungen. Wir erinnern uns noch an die alten Dinge, was da passiert sind, aber die machen uns nichts mehr aus. Das sind alles nur Narben, verstehst du? Ja, das sind nur Verletzungen von früher, was weiß ich, wie alt die schon sind, was da passiert ist und so weiter. Es kommt nicht mehr hoch, wir regen uns nicht mehr auf. Wir bleiben ruhig und gelassen. Keine Donnersöhne mehr und keine Donnertöchter. Der Geist wird erneuert uns täglich in das Ebenbild Jesu Christi. Wir werden von Tag zu Tag erneuert. Ja, jeden Tag. Stell dir vor, nicht nur einmal in der Woche oder einmal im Monat oder einmal im Jahr. Die ständige Erneuerung, das ist die Tatsache, was uns anders macht, was uns ganz verschieden macht von anderen Menschen. Wir sind nicht mehr das, was wir einmal waren. Tante, du rauchst nicht mehr, Onkel, du frisst nicht mehr, verschießt und saufst nicht mehr und was auch immer sein kann. Du hast eine neue Existenz, ein anderes Wir. Dein innerer Mensch wurde wiedergeboren und wir leben jetzt für immer ein neues Leben. Dein Körper, in dem wir uns gerade befinden, wird nicht ewig dauern und nicht ewig leben. Wir werden von Gott einen neuen Körper bekommen, wir werden verwandelt von Tag zu Tag. Am Schluss, so wie beim Henoch, man findet dich nicht mehr. Wer ist das? Verstehst du, hast dich aber gewaltig verändert, Bruder, Schwester. Die Theologie des Johannes ist tiefschürfend, nahezu fast unfassbar. Wie mag das zugeben? Was bei Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Halleluja, preis Gott. Und er verfolgt ein sehr praktisches Ziel. Der Herr verwandelt uns, der Geist verwandelt uns, die Liebe verwandelt uns. Wir sind Lieblinge Gottes. Ja, und das ist die Theologie. Johannes würde da Paulus zustimmen, so kommt der Glaube, Römer Kapitel 10, Vers 17, aus der Predigt, aus der Botschaft durch das Wort Gottes, das ihr gehört habt. Und wir haben gehört und betastet. Und wir können es nicht lassen zu reden von dem, was wir erfahren haben. Für Johannes gibt es den Glauben und er gibt den Glauben nie auf. Selbst als wenn man ihn in Pech taucht und ihn auf der Insel verbannt als Gefangener, er bleibt dort und da kriegt er die größten Offenbarungen Gottes überhaupt. Ja, seine Reaktion ist total anders.
Und wir sehen die Offenbarung, du kannst die Offenbarung nicht verkraften. Das Schreckliche, was du da siehst, was wir heute im Fernsehen sehen, können wir nicht verkraften. Diese ganzen Bombenanschläge da in Ukraine, wie alles vernichtet, zerstört, zerbombt, wird zu Ruinen gemacht werden. Das können wir nicht verkraften, wenn wir nicht vorher Jesus gesehen hätten. Und wir wissen, das muss sein. Und er hat Jesus gesehen, und nachdem er Jesus gesehen hat, kann er den Teufel angucken, kann er die Hölle angucken, kann er den Antichristen angucken, kann den falschen Propheten angucken, kann Babylon angucken. Nichts macht ihm mehr aus. Das ist der Unterschied. Er hat Jesus gesehen. Und wenn wir Jesus gesehen haben, Geschwister, dann sind wir nicht mehr die gleichen, nicht mehr zu vergleichen. Glaube wird hier beim Johannes durch sein Wort, durch das Wort Gottes geprägt, durch das Zeugnis hervorgerufen. Wir sind Zeugen, wir können verkündigen, was wir gesehen, gehört und so weiter haben. Und der Glaube ist, was den Unterschied ausmacht. Auch bei uns heute. Der Glaube. Hast du einen großen Glauben? Hast du einen kleinen Glauben? Was für Glauben hast du? Dein Glauben macht den Unterschied. Der eine kann Berge versetzen und der andere nicht einmal Maulwurfhügel. Oder was auch immer sein mag. Du glaubst, dass der Bericht der Bibel stimmt? Ja. Und dass die Berechnungen stimmen, und dann gehst du über die Brücke, du weißt, der Architekt hat genau ausgerechnet, ich komme hier so und so durch die Brücke, über die Brücke, da wird die Brücke nicht einkrachen, weil es genau berechnet ist. Ich glaube, der Architekt hat es richtig gemacht. Weißt du, der Glaube ist etwas, was Kindliches, etwas, ja, mein Vater hat es geplant, mein Vater hat alles recht gemacht, und ich gehe über die Brücke. Der Glaube macht den Unterschied. Ja, ich steige ins Auto, drehe den Schlüssel um, und das Auto springt an, weil ich glaube, das Auto funktioniert, wenn ich den Schlüssel umdrehe. Oder wenn ich an den Schalter gehe, dass das Licht angeht, weil der Schalter dort ist. Auch wenn ich nicht die ganze Verkabelung im Haus sehe, das geht mir auch gar nichts an, wo die Verkabelung ist. Der Schalter ist für mich ausschlaggebend. Ja. Und ich denke nur an die Leute, die auf dem Mond gelandet sind. Die haben genau berechnet, und die haben sich darauf verlassen, dass sie dort bis auf den Mond ankommen und wieder zurückkommen. Die haben genau berechnet, dass die Satelliten gibt, dass die Satelliten funktionieren und so weiter. Die wissen ganz genau, dass es so ist. Verstehst du? Man muss nur gehorchen. Deshalb gehorche der Mathematik. Und Gott ist ein sehr mathematischer Gott. Alles genau berechnet. Und wenn du dich auf den Herrn verlässt, du lebst ein glückliches Leben, ein gesegnetes Leben. Du weißt, der Herr macht alles richtig. Der Herr macht alles gut. Und deshalb sind die vielen Menschen heute so unglücklich, weil sie nicht genau wissen. Die wissen nicht Bescheid. Deshalb trauen sie sich auch nichts, deshalb versagen sie auch in ihrem Leben. Es handelt sich immer wieder auf deine, es kommt immer wieder auf deine Reaktion an. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Da kann kommen, was da will. Mein Erlöser lebt immer. Du glaubst. Ja, zum Beispiel, wenn ich für dich bete, wenn du krank bist, du darfst gerne in unsere Gottesdienste kommen. Ich bete, ich kann dich nicht heilen, aber wenn ich bete, dass der Herr wirkt, dass du glaubst es, und es geschieht nach deinem Glauben, nicht nach meinem Glauben. Ich kann, muss nicht unbedingt glauben. Ich habe in Heilbronn eine Schwester gehabt. Ich komme von Kiel runter, bin müde von der Evangelisation. Und dann ruft sie an, Pastor, mal, ich kriege keine Luft, verstehst du? Könntest du kommen und beten? In Marbach war das, das war 40 Kilometer weg von Heilbronn. Ich habe gesagt, nee, ich kann das nicht. Ich bin jetzt gerade heute erst nach Hause gekommen. Was bist du, evangelisch, katholisch? Ich bin katholisch. Oh, habe ich gesagt, Schwester, das ist kein Problem, wenn du katholisch bist. Die katholische Kirche hat Krankensalbung. Geh zu deinem Priester und lass dich salben. Ja, aber der glaubt an keine Wunder. Es steht nicht in der Bibel, dass der Priester, der Älteste glauben muss. Du musst nur gehorchen und tun, was die Bibel sagt. Geh und geh zu deinem Priester. Und ich habe gesagt, ich werde nicht kommen, aber geh zu deinem Priester. Und dann geht sie tatsächlich zu ihrem Priester, klingelt es an und sagt, Frau Meier, was wollen Sie? So hieß sie. Ja, was wollen Sie? Ja, ich bin krank. Können Sie für mich Krankensalbung sagen? Nein. Dann sagt er, das ist die letzte Ölung. Ja, aber ich sterbe, ich kriege keine Luft. Ja, hat der Priester dann sie reingenommen, sie mit Öl gesalbt, und die Frau ist gesund geworden. Auf dem Nachhauseweg ist sie gesund geworden, nach der Krankensalbung. Jetzt glaubt der Priester, dass er die Vollmacht hat der Krankenheilung. Dann ruft er mich an, weil die hat gesagt, ich habe die Frau Meier zu ihm geschickt. Ruft er an, Herr Matudis, ich habe keine Ahnung über Krankenheilung, was ist das? Dann habe ich das Buch vom Osborn gegeben, das ist so ein Standardwerk über Krankenheilung, geschickt ihm, dass er das lesen sollte, über das Krankenheilung ist, wie das funktioniert und so weiter. Und dann lese ich ein paar Tage später in seinem Stadtkirche in Marbach, da macht er Krankenheilung, da sind etwa 70 Leute mit Rollstühle gewesen und Kranke gewesen, da hat den Leuten die Hände aufgelegt, sie mit Öl gesalbt. Ja, Du musst es nur entdecken und gehorchen, das, was die Bibel sagt, dass es funktioniert, auch hier bei uns. Ja, er hat alles vollbracht, er hat alles getan und du musst jetzt auch dein Teil tun. Ruf die Ältesten oder komm in die Gemeinde, wir werden für dich beten. Wir haben mehrere Zeugen, ja, über das Leben Jesu. Hier, Markus, Matthäus ist für die Juden gewesen, Markus ist für Hinz und Kunz und Müll und Meier. Lukas war für die Heiden, für einen einzigen Heiden geschrieben. Und Johannes ist jetzt nach der Auferstehung diese Botschaft hier, das göttliche Zeugnis, schriftlich festgehalten. Das apostolische Zeugnis, wir sahen seine Herrlichkeit, 1. Johannes Kapitel 1, Vers 14. Wir haben es erlebt, wir waren dabei. Und wenn du jetzt einmal was erlebt hast, das kann dir kein Tod und Teufel nehmen. Die können schwätzen, so viel sie wollen, die können es nicht nehmen. Und Johannes endet mit dem Zeugnis, wir bezeugen, was wir gesehen und gehört haben. Du glaubst an den Herrn Jesus Christus, aber der Glaube muss auch irgendwelche Früchte zeigen. Johannes Kapitel 21, Vers 24 und folgende Verse. Dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt und alles aufgeschrieben hat. Und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Du musst herausfinden, ist das Zeugnis wahr? Und der Unterschied ist, manche Leute wissen es nicht und manche Leute wissen es nicht. Und es gibt auf dieser Welt nur zwei Gruppen von Menschen, Wissende und Unwissende. Die einen haben es erlebt, die einen waren dabei und die anderen waren nicht dabei. Die haben es ab von sich gestoßen. Johannes war dabei. Und deshalb musst du noch nicht so lange leben. Er hat lang gelebt, damit er noch viel aufschreiben kann, bis in die Offenbarung. Ja, was er alles so miterlebt hat, was alles möglich ist. Auch das Unmögliche ist mit dem Heiland möglich, dass du das erlebst, das sind sogar unmögliche Sachen. Ja, er bestätigt sein Wort, du musst es nur glauben, nur umsetzen, nur ja in Aktion bringen. Und du schaffst es durch den Heiligen Geist. Ich lese weiter. All unseren Mangel will er ausfüllen durch seinen Reichtum. Und plötzlich der eine so gesegnet und er wundert sich, warum ist er gesegnet? Weil er glaubt, weil er Gott vertraut, weil er kindlich ist. Nicht, dass er dumm ist und naiv ist. Nein, er glaubt kindlich. Der Papa hat's gesagt. Der liebe Gott will es so und so. Glaub an die Macht Gottes. Glaub an die Kraft Gottes. Es sind noch viele Dinge, steht es in der Bibel einmal beim Johannes. Es sind noch viele Dinge, was der Heiland getan hat. Die Bücher können es nicht fassen. So viele Bücher kannst du gar nicht lesen, was der Herr alles getan hat. Schau die Kirchengeschichte an. Wie viele Lieder sind gedichtet worden, wo Jesus verherrlicht wurde? Wie viele Kirchen sind gebaut worden im Namen des Herrn Jesus? Wie viele Missionswerke, wie viele Werke der Liebe der und so weiter sind getan worden? Die Bücher werden es nicht fassen. So viele Bücher kannst du gar nicht aufschreiben, was er alles getan hat. In Johannes-Evangelium sehen wir so viele Menschen, denen Jesus begegnet. Ist so Menschen, so wie du und ich. Ganz normale Menschen. Gott begegnet überall. Möchte uns überall begegnen, ja, in jeder Situation, egal wie unsere Situation aussieht, auch wie deine Situation heute Abend aussieht, das spielt keine Rolle. Was brauchst du heute? Wo brennt es bei dir? Ja, wo soll der Herr das Feuer löschen? Wo soll er eingreifen? Wir brauchen die Begegnungen Gottes. Ja, ohne denen kommen wir nicht weiter. Der Herr ist auferstanden, der Herr lebt. Das musst du erleben, dass der Herr lebt und auferstanden ist, in aller Liebe. Es sind Momente, die dein Leben verändern, so Sekundenmomente, so Augenblicke, die unser Leben plötzlich umkrempeln. Oft sind solche Begegnungen nur Sekunden, nur Augenblicke. Der Herr lebt. Und die sind aus dem Grab raus und schnell in die Welt gerast und gerannt. Der Herr lebt, der Herr lebt, der Herr lebt, der Herr ist auferstanden. Das sind Augenblicke. Ich denke nur, auch diese beiden Emmaus-Brüder, die gehen, sind niedergeschlagen, entmutigt, ach, frustriert. Und die gehen und so weiter. Unseren Herrgott haben sie genommen und geklaut und aufgehängt und gekreuzigt. Und plötzlich erscheint Jesus und sagt es, was für Reden sind das, was ihr da miteinander führt? Und dann bricht er das Brot und in den Augenblicken, in diesem Augenblick kommen sie zur Erkenntnis, das ist doch der Herr. Und rennen den Sabbatweg wieder zurück, erzählen den Jüngern, uns ist der Herr erschienen. Weißt du, solange du keine Erscheinung vom Herrn hast, keine Begegnung Gottes hast, kannst du nichts berichten. Du glaubst nur, was geschrieben steht in der Bibel. Ist ein ganz dickes Buch. Ich weiß nicht, wie viele Seiten mein Buch hier hat, aber ich bin jetzt auf Seite 871. Verstehst du? Ist ein dickes Buch, aber das musst du erleben. Die Bibel muss erlebt werden und ausgelebt werden. Das ist für dich. Es steht geschrieben. Und da gibt es plötzlich Veränderungen. Plötzlich sind wir anders. Plötzlich sind wir erfasst und ergriffen. Plötzlich sind wir raus aus der Sackgasse. Plötzlich, ja, ist der Teufelskreis gesprengt in unserem Leben. Plötzlich sind wir erfüllt und geistlich aufgetankt. Und plötzlich geht's weiter wieder. Die nächste Etappe, die nächste Tour. Plötzlich ist meine Seele erquickt. Plötzlich bin ich erfreut. Nur ein Gottesdienst. Und vielleicht nur ein paar Minuten im Gottesdienst. Du musst nicht lange 2 Stunden durchsetzen, verstehst du, während ich predige. Ich habe nichts dagegen, wenn ab und zu mal Leute rein und rausgehen. Ich habe schon erlebt, auch dass die Leute rausgehen, die sagen, mir reicht's, ich habe die Antwort bekommen, das, was ich gesucht habe, das wurde gesagt, danke Jesus, dann geht man seine Straße fröhlich weiter. Ja, plötzlich gibt es Veränderungen, plötzlich kann ich wieder weitermachen, plötzlich kann ich weiter reden, bin erfüllt von der Gnade und Kraft Gottes, plötzlich, ja, die Begegnung mit dem Herrn, das ist mein Schlüsselerlebnis, und jeder braucht von uns so ein Schlüsselerlebnis, mir ist der Herr erschienen. Unterwegs, wo ich auch war, so wie beim Paulus. Und das ist der Unterschied. Mir ist der Herr erschienen. Hast du schon diese Erscheinung Gottes in deinem Leben? Dass plötzlich der Herr sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wenn Gott uns berührt, sind wir nicht mehr dieselben. Da ist ein Unterschied zwischen eins und jetzt. Wenn der Herr uns berührt, wenn wir in seiner Gegenwart sind, sind wir verändert, gehen einen neuen Weg. Und deshalb spricht Paulus überall von Leuten, die des neuen Weges sind, sie werden verfolgt, auch und dergleichen. Du siehst die Welt mit neuen Augen, du entdeckst neue Dinge. Mir ist der Herr erschienen. Aus einer unzeitigen Geburt sogar, sagt er. Es gibt Veränderungen plötzlich und so weiter. Da sind wir plötzlich anders. Mir schmeckt das nicht mehr, das, was ich da in der Synagoge erlebt habe. Kannst du alles behalten, die ganzen Akten kannst du behalten. Ja. Es gibt Veränderungen, plötzlich kommen wir ja ganz anders daher. Wir kommen dankend, lobend, positiv, optimistisch, zuversichtlich. Eine Veränderung ist bei mir passiert. Und das ist der Unterschied, warum die Leute vor der Bekehrung und nach der Bekehrung anders sind, wenn sie sich richtig bekehrt haben. Die meisten haben sich nicht richtig bekehrt, in aller Liebe muss ich das sagen. Die haben nur die Hand gestreckt, vielleicht nur den kleinen Finger oder was. Nein, du musst dich richtig bekehren. Ja, Sündenerkenntnis haben, dass du weißt, was mit dir passiert ist. Der, wo viel Vergebung empfangen hat, der liebt auch viel. Es gibt Veränderungen und du merkst sofort den Unterschied. Die Begegnung mit Gott, das ist so ein Schlüsselerlebnis, ein gewaltiges Schlüsselerlebnis. Plötzlich denkst du anders, redest du anders, gibst anders, liebst anders, dienst anders, predigst anders, betest anders, singst anders. Ja, wenn Gott dich berührt hat, bist du nicht mehr derselbe, bist du ein ganz anderer Mensch. Und das ist, was Unterschied macht. Die Begegnung mit Gott. Die Frau, die blutflüssig war, hat Jesus Saum berührt und plötzlich ist sie geheilt. Da hört der Blutfluss auf. Ananias kommt zu Saul, damals in Damaskus, berührt und sagt, lieber Bruder Saul, denn du wolltest mich verhaften, aber jetzt komme ich zu dir, ich verhafte dich jetzt und leg ihm die Hände auf, dass du sehend wirst. Ja, und so passiert es. Aus Feinden werden Freunde. Gott begegnet dir. Und jetzt pass auf, Gott möchte einen Unterschied in deinem Leben machen, in deinen Prüfungen. Gott begegnet dir in deinen Kämpfen. Plötzlich kämpfst du ganz anders. Gott begegnet in deinen Krisen, Krankheiten, Trauer, in deiner Angst, in deinen Stürmen. Gut, Gott holt uns ab, da wo wir gerade sind. Und er tut gerade das, was wir brauchen. Ja, die Gemeinde Jesu ist eine die Gemeinschaft der Heiligen, die ist eine Gebrauchskirche. Ja, der macht das, was du brauchst, dient dir in seiner Gnade. Gott will uns verbinden, heilen, vereinigen mit sich selbst und so weiter, dass wir in Frieden und in Freude weitergehst und du merkst, mit mir ist was passiert. Den Unterschied merkst du als erstes einmal. Und dann merken deine Angehörigen, deine Freunde, deine Familie, dann merkt deine Umgebung, mit dem ist was passiert. Das ist nicht mehr dasselbe. Gott will dich zum Beispiel losmachen von deiner Sklaverei, von deinen Bindungen, von deiner Plagerei, von deiner Ziegelproduktion. Immer das Gleiche, immer das Gleiche, immer das Gleiche. Und dann ein bisschen streicheln, verstehst du, und dann warten, bis die Sonne das austrocknet. Gott will dich treffen und sich deiner Probleme annehmen. Er will einfach dein Freund sein. Und das ist ein Unterschied, ob du ein Freund Gottes bist oder du nur von dem lieben Gott redest. Ja, es gibt ein höheres Wesen. Die Katze auf dem Dach ist auch ein höheres Wesen. Oder die Taube, auch ein höheres Wesen. Dein Leben soll in seinem Leben münden. Du sollst in Gott aufgehen, so richtig. Gott hat alles unter Kontrolle, wenn du das weißt. Gott ist der Herr meines Lebens, egal was da passiert. Er ist der Herr des Universums. Er ist der Herr, der die ganzen Kriege steuert. Er ist alles, der alles in seiner Hand hat. Weißt du, wir verstehen nicht, was da unten in der Ukraine ist, aber ich kann dir sagen, da ist einiges los und so weiter. Gott kämpft, weil die Leute ja in der Ukraine, die ganze Schwulenbewegung wurde groß gemacht, verstehst du, die ganze Lässigkeit und dergleichen. Und er sagt der Putin, nein, wir wollen nicht diese rauschgiftigen Nazis in diesem Land haben. Das uns Russland gehört Gott. Und der Kyrill, dieser Bischof da in Jerusalem, der ermutigt ihn, Putin macht das, bringt Ordnung in diese Welt und er versucht Ordnung in diese Welt zu bringen. Die meisten Leute verstehen nicht, vor allem der Westen versteht nicht, was da unten alles passiert. Gott ist der, das macht. Und Gott räumt auf. Einst diese Kommunisten, verstehst du, die Gott bekämpft haben, Gott ist tot, Jahrzehnte, 70 Jahre lang programmiert haben und proklamiert haben, Gott ist tot, diese räumen jetzt mit dem ganzen Schindluder auf und bauen Kirchen und laden die Leute in die Kirche ein. Du kannst denken, was du willst, aber Gott ist in der Arbeit und Gott wird zu seinem Recht kommen. Gott hält Ausschau nach uns. Bin ich dabei? Mache ich Unterschiede? Und den Unterschied in meinem Leben durch meinen Glauben, bin ich anders geworden von eins bis jetzt? Was ist da alles passiert in meinem Leben? Bin ich geheilt? Bin ich befreit? Bin ich gesegnet? Ja, ich muss selber kommen und es empfangen. Deshalb auch unser Gottesdienst am Montag, also Mittwoch, Freitag, Samstag und Sonntag, kannst nachgucken auf unserer Homepage-Seite. Wir wollen den Menschen dienen, auch durch die Predigten hier. Gott kümmert sich um dich. Wir müssen nur die Tür aufmachen und ihn reinlassen. Und ihm eine Gelegenheit geben. Egal, auch wenn du ein Erzkommunist warst oder wie dieser Putin, ein KGB-Mensch, verstehst du, ein überzeugter Atheist und jetzt plötzlich verändert sich dieser Mensch. Gott kann Unterschied machen und die meisten Leute verstehen nicht, was passiert jetzt, da können es nicht erklären, warum macht er keine Kompromisse, warum will er keinen Frieden. Ja, es geht um andere Sachen als nur hier, verstehst du jetzt, Frieden mit ohne Waffen machen oder dass die Atombomben auf die Seite geschafft werden. Nein, da sind andere Sachen im Spiel und die Menschen verstehen nicht. Gott hat den Nebukadnezar nach Israel geschickt, dass der Tempel zerstört wird. Warum? Weil die alles gottlos waren. Die haben nur zum Schein, waren sie Christen, sind nur mitgelaufen und so weiter. Aber das Echte war nicht da. Da war kein Unterschied da zwischen den Einwohnern des Landes und dem Volk Gottes. Und es muss ein Unterschied sein zwischen den Einwohnern des Landes und dem Volk Gottes. Ja. Jesus, du hast einst die Lasten der Menschen getragen und du sagst, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Heiland der Welt, du hast heute, ja, für alle Menschen Erquickung. Du willst, dass niemand verloren geht, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Lieber Gott, ich danke dir. Dein Heil und dein Segen wird uns allen angeboten. Wir müssen es nur annehmen und akzeptieren. Du Heiland der Welt, du willst nicht, dass die Menschen sich plagen, gequält werden und sterben. Nein, du willst, dass sie gerettet werden. Jesus, du sagst, schau auf mich, wenn dein Körper versagt. Schau auf mich, wenn du nichts mehr hast und wenn du nichts mehr kannst. Schau auf mich und Heiland, wir möchten einfach auf dich schauen, auch heute Abend. Und du machst den Unterschied in unserem Leben. Und ich danke dir, Herr Jesus, auch du meine Geschwister, die jetzt diese Predigt hören, ans Ziel bringst. Und dein Wort sagt, wirf dein Vertrauen nicht weg, es hat eine große Belohnung. Der Herr, und du sagst weiter, ich bin noch da, ich bin noch im Regiment, ich habe noch alles unter Kontrolle und es wird alles gut werden. In Jesu Namen. Amen.